Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Welch ein Gefühl, wenn die Natur wieder erwacht. War es früher ein anderes als heute? Eine Geschichte der vier Jahreszeiten. Der Frühling von Ulrich Land.
La Primavera. Der berühmte Anfang der berühmten Sammlung von vier Violinkonzerten.
Die vier Jahreszeiten, jene Konzertreihe, die Antonio Vivaldi Anfang des 18. Jahrhunderts zu Barockzeiten komponierte. Noch heute, 300 Jahre später, zählen sie zu den populärsten Hits der klassischen Musik. Vor allem dieses eine Konzert, der Frühling. Ein Erwachen und Wachsen. Sequenzen, die sich aus leisen Violinmelodien erheben, über sich selbst hinauswachsen, sodass ein Gefälle entsteht zwischen leisen, zierlichen Trällern einerseits und vehementen, fast aufbrausenden, hinaus in die Welt preschenden Motiven andererseits. Die nach wenigen Takten wieder in weich intonierte, basssatte Melodieflächen sinken, bevor erneut ein freudiges Tirelieren herausragt und sich auf den Weg macht, sich entfaltet, öffnet, ins Licht blickt, mit frohlockenden Schnörkeln die Fühler ausstreckt, die Blätter ausrollt. Vorwärts, aufwärts, los geht's!
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Auftakt zum Osterspaziergang in Goethes Faust I.
Mir persönlich geht's immer noch so, nach dem Winter, wenn ich die ersten Knospen sehe, das macht was emotional mit mir.
Der Freiburger Historiker Javier Francisco.
Wir Menschen sind immer noch wir Menschen. Trotz aller Technologien sind wir jetzt immer noch nicht einfach entkoppelt von unserer Umwelt.
Die Christrose, die gerade in vollster Blüte steht, die Knospen der Saalweide sind mit den beiden Kätzchen kurz vorm Aufbrechen. Außerdem blühen die Schneeglöckchen gerade.
Mitte Januar in der Nähe von Basel. Der Landschaftsarchitekt Peter Schnitzler wirft einen Blick in seinen Garten, der gerade die Vorboten des Frühlings losschickt. Es geht wieder los, ganz vorsichtig noch, aber das Leben erwacht aus dem Winterschlaf, wippt in den Startlöchern.
Mal schauen, was da sonst noch alles so wächst. Die stinkende Nieswurz. Dann sind Primeln schon draußen. Am Austreiben sind aber jetzt auch Blumenzwiebeln schon. Hier Krokusse sind mit den Spitzen draußen. Später werden es dann auch Osterglocken sein.
Obwohl sie durchaus widrigen Witterungsverhältnissen trotzen müssen.
Die Pflanzen, die jetzt blühen, sind das gewöhnt, dass sie in der Kälte blühen können. Das sind aber eher die Ausnahmepflanzen. Also deren Zyklus sehr früh beginnt mit der Blüte.
Vorfrühling, die Zeit des Wartens. Des keimblätterringenden Wartens darauf, dass die Tage länger und wärmer werden. Und der Augenblick rückt in greifbare Nähe.
Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. O Lieb, o Liebe, so golden schön wie Morgenwolken auf jenen Höhen. Mailied, 1771 von einem 21-jährigen Jurastudenten gedichtet. Ein halbes Jahrhundert nach Vivaldis Frühling. Johann Wolfgang von Goethe.
Goethe kommt hier ganz ohne Mythologie und Gott aus und ist ganz bei sich, also
Ralf Köhnen, Literaturwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum.
Ist ganz bei sich, also man kann auch sagen, bei der angebeteten Friederike Brion, die er kurz zuvor kennengelernt hat.
Du segnest herrlich das frische Feld, im Blütendampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich?
Natur erleben spiegelt die Liebesneigung, also die Alleinheit der schönen Natur. Lebewesen auch, Sonne, Pflänzchen und Zweige, das ist etwas, was jeder empfinden kann, einschließlich der Liebe.
Wie ich dich liebe, mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst.
Der junge Goethe erlebt also auch seine neuen Lieder, seine Dichtung beflügelt. Frühlingsnatur, Liebe, Dichtung. Das Bermuda-Dreieck dieses Gedichts.
Dieses Ineinander von Natur erleben und Liebeserleben, ist auch im Ringschluss eine Hommage des jungen Dichters an sich selber.
Der Schnee, der schmilzt langsam weg. Die Bäume haben noch gar keine Blätter, aber die Sonnenstrahlen brechen dann durch das noch unbelaubte Kronendach und es blühen die ersten kleinen Pflänzchen am Boden. Wenig später schieben die Knospen dann die ersten Blätter raus und dann färbt sich der ganze Wald in so ein ganz helles Grün, fast schon Neongrün.
Frieder Wieland, Revierförster im Südschwarzwald.
Das ist schon der Frühling, wo am meisten sich bewegt. Blätter schieben sich raus in den unterschiedlichsten Strukturen. Eigentlich erwacht so das ganze Leben. Auch Insekten sind draußen, sobald es wärmer wird. Bienen fliegen, Hummeln, entsprechend auch Vögel, Zugvögel kehren zurück. Da ist im Frühling natürlich die größte Veränderung. Aus dem Nichts heraus ist plötzlich alles lebendig.
Der Frühlingsgeist, die Aufbruchsstimmung, die wird ja zum Fanal für den Sturm und Drang und für eine ganze Epoche.
Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen. Gleich den süßen Frühlingsmorgen, wenn das liebe Tal um mich dampft und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen. Ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen, das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, näher an meinem Herzen fühle. Den Leiden des jungen Werther, Goethe, 1774.
Und wieder kulminieren Naturempfinden und Liebeswallung, etwa in der berühmten Szene, in der Werther mit seiner angebeteten Lotte aus dem Fenster blickt.
Der herrliche Regen säuselte auf das Land, und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt. Ihr Blick durchdrang die Gegend. Sie sah gen Himmel und auf mich. Ich sah ihr Auge tränenvoll. Sie legte ihre Hand auf die meinige.
Frühlingsgefühle. Was weiter geschah mit ihrer Hand und seiner, darüber schweigt des Sängers Höflichkeit.
Ja, das wird nur angedeutet, aber tatsächlich kann man vermuten, wie eine eigentlich überladene Naturempfindung das Liebesgeschehen befeuert.
Noch ist der Frühling das Glück eines Augenblicks, der schnell wieder vergehen kann. Das Hand-in-Hand-Paar genießt den Moment. Aber der Dichter des 18. Jahrhunderts lässt uns nicht teilhaben an dem frostigen Gefühl, wenn die Härte der scheinbar überwundenen, damals oft lebensbedrohenden Jahreszeit plötzlich wieder spürbar wurde.
Ein Frühling, der besonders heraussticht, ist der Frühling von 1785.
Katrin Klemann, Umwelthistorikerin in Bremerhaven.
Und zwar gilt das in Europa als der kälteste Frühling in den letzten 500 Jahren.
Mit noch im März anhaltender Kälte von bis zu minus 15 Grad, in Schlesien sogar bis minus 26 Grad.
Im Nachgang zum Ausbruch der Laki-Spalte auf Island, bei der Unmengen von Asche und Gas in die Atmosphäre geschleudert wurden, die zu einer dramatischen Verschlechterung der Witterungsbedingungen führten.
Für Genf habe ich eine Angabe gefunden für die Temperatur im März 1785 und die war 8,9 Grad Celsius unter dem Durchschnitt von 1901 bis 1960. Also dass an Ostern die Menschen immer noch über den Schnee laufen mussten, der schon im Oktober gefallen war und dass sogar Schwalben tot aus dem Himmel fielen, weil sie erfroren.
Wenige Jahre vor der Französischen Revolution. Wer weiß, vielleicht war die Not infolge der Kälte nach der Laki-Eruption ein zusätzlicher Faktor, der das Aufbegehren in Schwung brachte.
Wenn es im April Kaltlufteinbrüche gibt, das ist sehr problematisch, weil das dann auch wieder Auswirkungen hat auf die Aussaat zum Beispiel oder auf das Wachstum der Pflanzen.
Späte Fröste sind immer ein Problem für blühende Pflanzen.
Nicht nur in historischer Zeit.
Aber irgendwo auch normal. Die einheimischen Pflanzen lassen sich da nicht so leicht von beeindrucken. Die brauchen eine gewisse Länge des Tageslichtes und eine gewisse Temperatur, um ihre Knospen rauszuschieben, während Fremdländische sich davon schon mal reinlegen lassen. Beispiel Magnolie, die sehr früh blüht und wenn es dann spät nochmal kalt wird, sieht man das ganze Elend dann am Baum. Die Blüten hängen braun mit den Köpfen nach unten.
Die Pflanzenzellen werden durch den Frost, genauer durch das enthaltene Wasser, das sich beim Gefrieren ausdehnt, förmlich gesprengt. Und das vor allem bei Zellen mit sehr dünnen Zellwänden, zum Beispiel Blütenblättern.
In die Blüte Frost vertragen die allerwenigsten Pflanzen. Die haben dann einen Ausfall im Jahr, das heißt, es gibt weniger bis gar keine Früchte.
Kirschbäume beispielsweise sind solchen Spätfrösten hilflos ausgeliefert. Nicht zuletzt, weil sie ursprünglich aus den wärmeren Regionen der Türkei stammen. Während die heimischen Frühblüher aus ihren unterirdischen Zwiebeln Frostschutzmittel in Form von beispielsweise Zucker in die kälteempfindlichen Pflanzenteile transportieren. Das kostet zwar Energie, aber gleichzeitig können sie schon Sonnenenergie tanken, wenn die Laubbäume noch unbelaubt sind und die Sonne bis zum Boden durchdringt. Diese Energie lagern sie dann wiederum für die nächste Saison in ihren Zwiebeln ein.
Wenn das Klima sich weiterhin so verschiebt, dass es früher warm wird, dann lassen sich auch die einheimischen Pflanzen so leicht verarschen sozusagen. Die treiben aus und bei früher Wärmeperioden kommen ganz sicher auch spätere Fröste nochmal. Und dann gibt es da Ausfälle.
Unsere heimischen Baumarten dagegen halten vorsichtshalber noch Winterruhe. Alles, was bei ihnen abfrieren könnte, werfen sie schon vorher ab. Und alle brauchbaren Stoffe aus den Blättern werden vor dem Abwerfen abgebaut und in die Wurzel verbracht. Im Frühling können sie dann auf diese Stoffe zurückgreifen. So hauchzarte Blütenblätter mit großer Oberfläche, wie etwa der Kirschbaum, produziert kein einheimischer Baum. Schon gar nicht so früh, dass noch ein Frost auftauchen könnte. Nachdem es im Mittelalter, etwa 3,5 Jahrhunderte lang, für mitteleuropäische Verhältnisse vergleichsweise warm war, setzte Mitte des 13. Jahrhunderts allmählich die sogenannte Kleine Eiszeit ein, die sich bis weit ins 19. Jahrhundert hinein erstreckte. Nicht zuletzt deshalb wurde der Frühling in der klassischen Literatur nach allen Regeln der Kunst bejubelt. Man ließ sich die Freude nicht verderben durch drohende Aprilstürme oder Wetterkapriolen. Nach den harten Wintern wurde das Frühjahr nach Herzenslust gefeiert, als wiedererwachendes Leben, als Neubeginn, Aufbruch, als Weg ins Neuland.
Heinrich Heine im Jahr 1821. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.
Die Furcht vor der Katastrophe blieb dem literarischen Feedback des Herbstes vorbehalten. Womöglich sollten mit der Unzahl von Mailiedern, mehr oder weniger bewusst, auch die Frühlingsgeister milde bis euphorisch gestimmt und hofiert werden. Immerhin hingen von den klimatischen Bedingungen der Frühlingsmonate März bis Juni die Obst-, die Gemüse- und die Getreideernte ab. Die Erträge waren eine Frage des Maiwetters und damit die Menge der Vorräte für den kommenden Winter.
Wenn es mehrere kalte Jahre nacheinander gab, dann gab es große Probleme bei der Lebensmittelversorgung. Und wenn man über mehrere Jahre Hunger leiden muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer zu erkranken an Krankheiten, die man sonst vielleicht abgeschüttelt hätte, die einem dann aber eben anfallen, das Immunsystem ist geschwächt. Und im schlimmsten Fall bezahlt man dann mit seinem Leben.
Von 1314 bis 1317 zum Beispiel gab es äußerst viel Regen, Überschwemmungen und kühles Wetter. Man erntete bis zu 50% weniger Getreide als in den Vorjahren. Und das Getreide war 60-70% weniger nahrhaft. Und Ende der 1430er Jahre waren die Winter sehr kalt und dauerten extrem lang, gefolgt von regenreichen Sommern. Die Folge: schlechte Ernten, Mangel, Teuerung. Hunderttausende Menschen starben an Hunger oder Krankheiten.
Heute gehen wir in den Supermarkt und finden einfach alles, ganzjährig. Ein für die Landwirtschaft problematisches Frühjahr, das zu trocken oder von Spätfrösten durchzogen ist, stellt für die Gesamtbevölkerung kein existenzielles Problem mehr dar. Wir spüren es allenfalls im Portemonnaie. Wenn Frühling und Sommer mies ausfallen und wir das Wort Missernte hören, denken wir ans liebe Geld und die Teuerungsrate bei Lebensmitteln im kommenden Jahr. Nicht mehr an die Frage von Leben und Tod.
Man sieht, dass es in der kleinen Eiszeit 1 Grad kühler ist als der Durchschnitt von 1960 bis 1990, was schon gewaltig ist und was auch zeigt, wie viel 1 Grad sein kann.
Dabei erscheint ja schon die Festschreibung im Pariser Klimaabkommen von 2015 höchst ambitioniert. Demzufolge die Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll.
Wenn man sich dann anschaut, was in der kleinen Eiszeit passiert ist, als es eben nur 1 Grad kälter war,
Vereiste Flüsse, üppig Schnee aller Orten, späte und kurze Wachstumsphasen.
Wie viel Unterschied das gemacht hat.
Und selbst wenn der Frühling nicht wie ein Winter daherkam, sondern sich in ein sonniges Gewand hüllte, waren die Schrecken der jahreszeitlichen Herausforderungen noch keineswegs gebannt.
Tatsächlich ist der Winter gar nicht die problematische Jahreszeit gewesen, was die Nahrungssicherheit angeht. Denn die wurde ja im Herbst komplett aufgestockt. Das Problematische war der Frühling.
Historiker Javier Francisco, der eben noch seine ungebremste Frühlingsfreude beschworen hat.
Anfang des Frühlings hat man noch nicht ernten können, wurden die Reserven knapp, ungefähr in 6 Wochen, von Ende März bis Anfang Mai. Da wurde es kritisch, tatsächlich nicht der Winter selbst.
Man litt nicht nur unter akutem Vitaminmangel, das auch, sondern man brauchte ganz konkret was zwischen die Zähne. Und genau in dieser kritischen Jahreszeit kamen strafverschärfend auch noch die 6 Fastenwochen vor Ostern dazu. Frühlingswochen also, in denen Schmalhans Küchenmeister war. Immerhin konnten dadurch die schrumpfenden Vorräte quasi nochmal gestreckt werden. Aber das Fastengebot verlangte auch den Verzicht auf Milchprodukte und Eier. Kein Wunder jedenfalls, dass man an Fastnacht, an den Vorabenden der Fastenzeit, nochmal schnell über die Stränge schlägt. Noch einmal isst und trinkt, was der Vorratskeller hergibt. Und 6 Wochen später dann das Ende der Fastenzeit.
Die Erlösung.
Jetzt kann man endlich wieder Milchprodukte verzehren und Eier, die man vorher dem Osterhasen zum Anmalen überantwortet hat. Und gleichzeitig ist an Ostern das Ende der erntelosen Zeit abzusehen. Die ersten Schmetterlinge gaukeln übers Blütenmeer.
Der Nordschweizer Landschaftsgärtner Peter Schnitzler hat sich im Nebenberuf als Musiker traditioneller Volksmusik verschrieben. Die traditionelle irische Butterfly Jig, ein Tanz, dessen Herkunft nicht genau geklärt ist, sicher aber bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht.
Der Frühling und seine Aufbruchsstimmung erfüllten nicht nur Flora und Fauna, inspirierten nicht nur Dichtung und Malerei, sondern auch die Musik. Und nicht nur Antonio Vivaldi.
Frühling gepaart mit Liebe war immer Thema in der Volksmusik. Durch alle Länder und Epochen, ja.
Der schnelle Rhythmus, die trillernde Melodie sollte, wie unschwer zu erkennen ist, den taumelnden Flug des Schmetterlings nachempfinden. Das Hin und Her, das sich hierhin und dorthin wenden. Vor lauter Blütenvielfalt, die im Frühling ansteht, weist der Schmetterling nicht ein noch aus in der Überfülle.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt. Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht. Emanuel Geibel, 1842.
Wenn der Lenz einmal angeklopft hat, dann schlagen die Bäume aus. Aufbruch und Ausbruch, explosionsartig, von jetzt auf gleich. Vom Herbst bis in den Frühling liegen die Knospen von Laubbäumen und Sträuchern in Lauerstellung. Angelegt bereits vor dem Winter, damit sie vom Frühling und der Vegetationsperiode möglichst viel profitieren. Möglichst zackig zur Stelle sind, wenn der Frühling sich ankündigt. Möglichst schnell aus den Startlöchern kommen und die kostbare Aufbruchszeit nicht noch mit Knospenbildung vergeudet werden muss. Die Knospenruhe in den Monaten davor ist von erheblichem Vorteil im Entwicklungswettlauf. Das Aufblühen und Bestäuben gehen dann ruckzuck über die Bühne. Und für das Wachstum der Früchte können so viele Sonnentage wie möglich genutzt werden.
Erst durch das Wärmerwerden der Temperaturen und des längeren Tageslichtes gibt es so einen Impuls oder ein Hormon, was da das Wachstumsgewebe anregt zum Austreiben. So.
Man hat diesen von den Pflanzen selbst hergestellten Signalgebern zwar einen Namen verpasst,
Phytohormone.
Die biochemischen Reaktionsketten jedoch, die dieser Aktivierung zugrunde liegen, sind weitgehend ungeklärt. Aber
wenn es dann mal losgeht, dann ist es auch zügig. Nach 2-3 Tagen sind dann Pflanzen schon offen, also geht es ziemlich rassig.
Auch um die paar wenigen Insekten, die schon unterwegs sind, für die Bestäubung abzugreifen. Und um den Wachstumsvorteil so gut als irgend möglich auszukosten. Alles in allem jedoch gehen die Pflanzen zu sehr unterschiedlichen Zeiten an den Start. Immerhin erstreckt sich die Phase des Blühens bei der hiesigen Flora über einen Zeitraum von Februar bis September. Nicht nur übers Frühjahr also, sondern über 7-8 Monate. Weshalb die Biologie eine beachtliche Bandbreite aufweist. durch einerseits Pflanzen, die sehr früh auf den Frühlingsimpuls reagieren und andererseits solche, die später in die Gänge kommen, sodass in der gesamten Vegetationsperiode immer unterschiedliche Pflanzen blühen und die Früchte zu unterschiedlichen Zeiten reif sind.
Es gibt so eine Hauptblütezeit, das ist Mai, Juni, und danach nimmt die Anzahl der blühenden Pflanzen wieder ab. Im Winter ist sie am niedrigsten. Mai, Juni, ja, da ist dann richtig was los im Pflanzenreich. Wo dann sich das Ganze so eingespielt hat, dass wenn genug Futter da ist, dass auch die Tiere, die sich da im Winterschlaf aufhalten, wieder überleben können. Eidechsen, Blindschleichen, Kröten und so weiter, die von den Insekten leben, die auch dann wieder aktiv werden, wenn es wärmer wird.
Gerade in den mittleren Breiten bieten die unterschiedlich durchstartenden Pflanzen für mehr als 2/3 des Jahres eine Ernährungsgrundlage für die Tierwelt. Und so bedeutet die biologische Diversität im Pflanzenreich einen entscheidenden Vorteil gegenüber den subarktischen und subtropischen Regionen, wo es entweder deutlich kälter oder deutlich trockener ist, die Wachstumsperiode also eingeschränkt. Da nimmt es nicht Wunder, dass das Frühjahr in Mitteleuropa reichlich Niederschlag in Kunst und Kultur fand. Nicht nur, aber vor allem in seiner Üppigkeit. Auch deshalb, weil es wie keine andere Jahreszeit über Tod und Leben entschied, von existenzieller Konsequenz für die Ernährungslage war. Die Dichter der deutschen Klassik etwa lebten und schrieben noch zu Zeiten der kleinen Eiszeit. Im Zuge des vorrückenden 19. Jahrhunderts aber konnte man, durch schwunghaft verbesserte Methoden bei der Konservierung und beim Import von Lebensmitteln, die vorprogrammierten Frühlingsrückschläge immer besser wegstecken. Und auch die Dichter nahmen sich mehr Freiheiten beim Umgang mit den Jahreszeiten raus.
Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts. Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache. Die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause. Er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und sagte zu mir: »Du Taugenichts, da sonnst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Tür. Geh hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot.«
Worum sich Taugenichts nicht lange bitten lässt.
Wir sind noch im beginnenden Frühling, aber keine Stunde später reist der Taugenichts in einer Kutsche ab und fährt durch wogende Kornfelder. Da sind wir also im Spätsommer. Also es sind hier nicht die empirischen Jahreszeiten gemeint, sondern mehr Jahreszeiten als Stimmungslieferanten. Der Frühling hier insbesondere Aufbruchstimmung, denn kaum regt sich die warme Sonne, rebelliert der Sohn gegen seinen Bürgervater, gegen seinen arbeitenden, rechtschaffenen Vater und reist ab und führt sein Leben als Taugenichts.
Die Dichter geben nicht mehr einfach nur wieder, was sie draußen vorfinden. Sie machen sich ihre Jahreszeiten selbst und lösen sie zunehmend ab von der reinen Überlebens- und Ernährungsfrage. Mit wachsender Unabhängigkeit von den jahreszeitlichen Bedingungen kann der jubilierende Frühlingston unbeschadet eine literarische Brechung erfahren. Im ausgehenden 19. Jahrhundert dann bekommen die Frühlingsgefühle den entscheidenden Schlag verpasst.
Ausgerechnet in einem Bühnenstück, das den Titel Frühlingserwachen trägt.
Die Frühlingsgefühle führen nicht ins Glück, sondern ins Verderben. Also ist das jugendliche Begehren, das erwacht, das aber auch auf der Rückseite mit der Verdeckung durch gesellschaftliche Konventionen zu kämpfen hat. Das geht alles tragisch aus. Moritz erschießt sich, Wendlers Mutter zwingt die Tochter zur Abtreibung, an der sie stirbt. Das Erwachen als Triebhaftigkeit, die Verdrängung des Unbewussten. Ein Tabustück, also der Frühling, macht natürlich im Titel einen Erwartungshorizont auf, der grausam enttäuscht wird. Die Widersprüche, also des erwachenden jugendlichen Eros zur bürgerlich-wilhelminischen Gesellschaft, werden auf die Spitze getrieben.
Und indem Frank Wedekind 1891 das Frühlingserwachen gesellschaftskritisch bricht und zerbricht, wird zugleich das Ende der literarischen Frühlingsanrufung eingeläutet. Die Unschuld ist dahin.
Im 20. Jahrhundert wird dann das Wetter sparsamer verwendet. Man hat wahrscheinlich auch Angst vor Trivialitäten oder einfachen Zuschreibungen à la Frühling gleich Liebe, Spontanität, Kreativität. Das ist nicht mehr en vogue.
Ist einfach nicht mehr zu machen, ohne Gefahr zu laufen, dass man im Kitsch landet. Zumal die Jahreszeiten selbst ihre Dramatik für Leib und Leben weitgehend verloren haben.
Jahreszeiten begleiten uns nicht mehr so elementar in der Lebenspraxis. Wir haben die Jahreszeiten entwirklicht. Wir können uns nach drinnen begeben. Wir können die Welt auch ganz virtuell am Bildschirm erleben. Man schützt sich besser gegen das Wetter. Also Klimathemen sind selten in zeitgenössischen Romanen. Andere Krisen sind längst angekommen, also wirtschaftliche, soziale, geopolitische Krisen. All das ist durchaus präsent, auch übrigens Corona-Probleme. Aber mit dem Wetter ist es anders.
Die Klimaproblematik, gerade auch die globale Erwärmung im Gefolge der Industrialisierung, bleibt bemerkenswerterweise bei der schönen Literatur weitgehend außen vor. Vielleicht gerade weil das Frühlingswetter im 18. und 19. Jahrhundert so intensiv beackert worden ist, weil man seinerzeit so unbedarft die grandiosen Frühlingsgefühle besungen hat. Die Freude, den Winter überstanden zu haben, das Frohlocken über diese Art Rebirthing, über den Neuanfang des Lebens. Das Problem mit der frühlingsabhängigen Ernährungslage haben wir nicht mehr. Vorratshaltung ist in Zeiten übervoller und unablässig nachgefüllter Supermarktregale obsolet geworden.
Allenfalls noch ein Hobby für passionierte Selfmade-Marmeladeneinkocher und Einkocherinnen.
Während für Landwirte im Allgemeinen und für Gemüse- und Obstbauern im Besonderen vor allem die Trockenheit im Frühling zum Problem werden kann. Wie gerade in den letzten Jahren vor allem Landwirte in Ostdeutschland zu spüren bekamen.
Der Klimawandel verschont auch den Frühling nicht.
Zu wenig Wasser in der Hauptwachstumsphase, also dann, wenn die Pflanzen am meisten Wasser benötigen, um Gewebe aufzubauen.
Früher hat man vielleicht Bilder vor sich von den blühenden Landschaften.
Die denn auch Helmut Kohl 1990 den DDR-Bürgern versprach, als die Träume von der schönen neuen Zeit im wiedervereinten Land ins Kraut schossen.
Von den Blumen, wie sie aus der Erde rauskommen und die spielenden Kinder.
Lukas Gress, Sprecher der Freiburger Sektion der Fridays for Future Klimaschutzbewegung.
Die Natur ist im Ungleichgewicht. Und dann fangen die Bäume und die Blumen an zu blühen und dann kommt nochmal eine Kälteperiode und dann geht das Ganze wieder ein.
Spürbar ist natürlich Verschiebung des Austriebs der meisten Pflanzen nach vorne raus. Das macht so im Moment circa 2 Wochen aus. Alles 2 Wochen früher. Kann Probleme machen, weil es verhäuft auch spätere Fröste dadurch geben kann und die Kulturen kaputt gehen.
Andererseits erleben wir völlig neuartige Frühlingsgefühle, die keine Generation vor uns jemals gekannt hat. Ein Aufatmen, das durch Land geht, nicht weil vom Eise befreit die Bäche wieder fließen, sondern weil die Inzidenzzahlen sinken. Weil wir wieder Kontakt aufnehmen dürfen, gesellig sein, vielleicht sogar eines sonnig schönen Frühlingstages sorglos die Maske wieder abnehmen dürfen. Gefroren haben wir nicht im Winter, auch nicht gehungert oder unter Vitaminmangel gelitten. Und doch hat uns der Winter gefangen gehalten, auf eine Weise, die wir nicht kannten in vorpandemischer Zeit.
Jahreszeiten und Wetter sind Interpretationen des irgendwie draußen ablaufenden energetischen Geschehens.
Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
Es gibt keinen Frühling und kein Wetter an sich, sondern das alles vollzieht sich nach unseren Zurechnungen, die ja auch historisch sehr wandelbar sind, wie ja die Klimazustände selbst auch.
Eine Geschichte der 4 Jahreszeiten, der Frühling. Sie hörten ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi und der Autor, der auch Regie führte. Redaktion Winfried Sträter.